Als Lesung haben wir heute aus dem Johannesevangelium Kapitel 8, die Verse 42 bis 47. Da redet Jesus in diesen Versen dann ganz konkret zu Juden, von denen er zuvor sagt, ihr sucht mich zu töten, denn mein Wort findet keinen Raum in euch. Sie berufen sich darauf, Abrahams Kinder zu sein. Und da sagt Jesus zu ihnen ab Vers 42, Johannes 8, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben. Denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Rede nicht? Und er gibt jetzt gleich die Antwort, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater, eben der Teufel, begehrt, das wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil aber ich die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, wir danken dir, dass wir heute wieder zusammenkommen dürfen, um auf dich und auf dein Wort zu hören. Schenke deinen Heiligen Geist in unsere Mitte, wie du es auch verheißen hast, dass er unsere Herzen öffnet, dass wir dein Wort und die Wahrheit erkennen über uns selbst, über dich, dass wir sehen, wie sehr wir auch dich und deine Gnade brauchen, gerade in dieser bösen Zeit. Und dass du uns durch dein Wort Klarheit und Weisheit schenkst, auch in dieser Zeit zu bestehen, indem wir ganz und gar auf dich vertrauen, all unsere Hoffnung ganz allein auf dich setzen. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir kommen heute zum zweiten Teil, Kapitel 17, Offenbarung. Wir hatten ja das letzte Mal schon einiges angeschaut unter dem Stichwort, unter der Frage, das Geheimnis der Hure Babylon. Heute zum Thema, wer ist die Hure Babylon? Da wollen wir versuchen, dieses Geheimnis mit Hilfe dessen, was Gottes Wort uns sagt, ein bisschen zu lüften. Ich lese dazu und wir lesen die Verse 7 bis 9, Offenbarung 17, 7 bis 9, als Ausschnitt aus dem Ganzen. Und der Engel sprach zu mir, also zum Apostel Johannes, warum verwunderst du dich? Ich will dir das Geheimnis der Frau sagen und des Tieres, das sie trägt, das die sieben Köpfe und die zehn Hörner hat. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht mehr und es wird aus dem Abgrund heraufkommen und ins Verderben laufen. Und die auf der Erde wohnen, deren Namen nicht geschrieben stehen im Buch des Lebens von Grundlegung der Welt an, werden sich verwundern, wenn sie das Tier sehen, das war und nicht ist und doch ist. Hier ist der Verstand nötig, der Weisheit hat. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Vergangenen Sonntag hatten wir schon versucht, zunächst mal vor allem sehr genau hinzusehen, wie die Hure Babel in unseren Kapiteln Offenbarung 17 und 18 beschrieben wird. Wir haben dabei folgende wichtige Fakten festgehalten, die wir gleich zum Anfang uns noch mal kurz in Erinnerung rufen. Sie sitzt auf den vielen Wassern, die die Völker, Sprachen, Massen und Nationen darstellen. Sie herrscht weltweit über die Könige der Erde, hat also eine immense Macht, zieht mit ihrem Einfluss die Mächtigen, aber auch die Bewohner der Erde, also die Masse der Menschen, von Gott und seinen Ordnungen weg. Sie wohnt in der Wüste, Wir haben festgestellt, vermutlich eben auf einer Erde, die sie selbst durch Ausbeutung und so weiter, Gottlosigkeit zur Wüste gemacht hat. Sie ist unvorstellbar reich und sie ist berauscht vom Blut der Heiligen und der Zeugen Jesu. Heute wollen wir der Frage nachgehen, wer sich hinter diesem Mysterium Babel verbirgt. Wer ist das, der hier als Hure Babylon bezeichnet und beschrieben wird? Einig sind sich alle Ausleger, Babylon ist die Urfeindin und das Gegenbild zur Gottesstadt Jerusalem. Da haben wir Typus und Gegentypus gewissermaßen. Und damit ist auch schon Wichtiges über ihr Wesen und über den Zusammenhang auch der Kapitel 17 und 18 gesagt. Ich war überrascht, merkwürdigerweise sehen etliche, vielleicht sogar viele Ausleger in der Hure und der Stadt Babylon zwei verschiedene Größen. Das ist falsch, und zwar eindeutig falsch, darauf habe ich vergangenen Sonntag schon immer wieder hingewiesen. Zur Wiederholung für heute nur noch einmal der eindeutige Hinweis, Offenbarung 17, Vers 18. Das ist der Vers, der von der Hure Babylon in Kapitel 17 am Ende überleitet zur Stadt in Kapitel 18. Und er sagt ausdrücklich, und die Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die Herrschaft ausübt über die Könige der Erde. Also Gott selbst sagt dem Johannes in der Offenbarung eindeutig, die beiden sind letztlich ein und dasselbe. Diese Einheit der Hure und der Stadt zu übersehen, ist umso merkwürdiger, da im Grunde alle Ausleger erkannt haben, dass Babylon der satanische Gegentypus zu Jerusalem ist. Wenn wir also das Wesen Babylons näher erfassen wollen, hilft es uns, ihr Gegenüber Jerusalem anzuschauen. Wenn man den Typus verstanden hat, kann man auch den Gegentypus besser verstehen. Und auch Jerusalem begegnet uns sowohl als Frau wie auch als Stadt. Johannes schreibt, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel von Gott herabkommen, bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Also hier auch die absolute Identität des Bildes. Babel, das satanische Gegenstück, ebenfalls Stadt und Frau. Frau aber eben nicht Braut, sondern Hure. Stellen Sie also nochmal ganz deutlich gegenüber, Jerusalem, die Gottesstadt, ist Braut und Stadt. Babylon, wir könnten sagen, die Satansstadt, wenn man gewissermaßen so will, ist Hure und Stadt. Die Hure ist das Gegenstück zur Braut. Die Braut steht für die erste voll entflammte und ungetrübte Liebe, für Treue, für kommendes Eheglück. Die Hure dagegen steht für die Frau, die all das in den Schmutz gezogen hat, die ihre ganze Bestimmung, ihr Wesen verraten und verkauft hat. Beide Bilder, die Stadt und die Braut, gehören eng zusammen. Beide stellen im Grunde den gleichen Inhalt dar, nur in verschiedener Ausprägung. In beiden Bildern geht es um das Zusammensein von Gott und seiner Gemeinde, um Gemeinschaft. Im Bild der Stadt eben mehr statisch, lokal. Die Hütte Gottes bei den Menschen. Im Bild der Braut lebendig als persönliche Beziehung. Beides kommt auch bei der Hure Babylon vor, aber eben ins Gegenteil verkehrt. Sie ist lokal fern von Gott. Und sie hat auch personal Gemeinschaft nicht mit dem, dem sie gehören sollte, sondern mit dem Widersacher. Sie sitzt auf dem satanischen Tier. Sie hat die Ehe gebrochen mit dem, der sie sich als Weib angetraut hat. Nur der kann die Ehe brechen, der verheiratet ist. Ganz klar. Nachher auch wichtig in der Frage, wer ist die Hure, kann nur die Frau Gottes sein, niemand anders. Nur sie kann die Ehe brechen. Aber sie hat nun nicht mehr Gemeinschaft mit ihm, sie hat ihm die Gemeinschaft gekündigt, sondern ist nun eng verbunden mit dem Widersacher, sitzt auf dem satanischen Tier und hat sich mit ihm, mit Satan und den Seinen, aufs Engste verbunden und sich damit absolut gegen ihren Ehemann gestellt. Ich denke, wir kommen beim Verständnis, wer Babylon als Hure und Stadt ist, auf völlig falsche Wege, wenn wir die Identität der beiden nicht erkennen und für unser weiteres Nachdenken voraussetzen. Am rechten Verständnis dieser Frage habe ich auch lange geknabbert. Ich habe es letzten Sonntag schon angedeutet, aber als mir da im Laufe der Jahre, der vergangenen Jahre, die Zusammenhänge und Hintergründe Zug um Zug aufgingen, hat sich vieles für mich geklärt. Ich hoffe, für uns heute passiert das auch. Wir halten also fest, Babylon, die Hure, ist identisch mit Babylon, der Stadt. Beides sind zwei verschiedene Seiten ein und derselben durch und durch satanischen, gottfeindlichen Größe. Wer aber ist nun die Hure und die Stadt Babel? Ich war früher auch der Meinung, Babylon als Hure sei die abgefallene endzeitliche Weltkirche, die abgefallene Weltchristenheit. Und weil ich deshalb auf die Kirche fixiert war, ganz egal, ob man da jetzt evangelische oder römisch-katholische sieht oder welche Art von Weltchristenheit auch immer, hatte ich notwendigerweise Probleme mit der Stadt, mit ihren und den ganzen Attributen des unvorstellbaren Reichtums und dieser unvorstellbaren Macht. Denn selbst wenn wir an die römisch-katholische Kirche denken, ihren Reichtum und ihre Macht, hat sie doch nicht diese weltweite Macht. Da gibt es kommunistische Länder, da gibt es islamische Länder und vieles mehr, in denen der Einfluss der römisch-katholischen Kirche bei weitem nicht so ist, wie wir das punktuell, wenn wir vielleicht nach Südamerika und ähnliche Ecken gucken, denken. Es ist viel zu einfach, viel zu oberflächlich und viel zu einspurig gedacht, wenn man bei Babylon nur an eine bestimmte kirchliche Organisation, etwa eben den Vatikan und die römisch-katholische Kirche, denken würde. Es ist wahrscheinlich, dass Vatikan, römisch-katholische Kirche und Papst an der Spitze eine gewisse Rolle im ganzen Geschehen dessen, was sich hinter Babylon verbirgt, spielen. Aber wir haben gerade auch in den letzten Jahren unter dem unheiligen Franziskus gesehen, dass dieser das Amt des Papstes massiv geschwächt und abgewertet hat und auch die römisch-katholische Kirche durch die Missbrauchsskandale extrem geschwächt wurde. Außerdem sehen wir längst, wie der endzeitliche Abfall mehr oder weniger alle Kirchen, Freikirchen und Gemeinden erfasst. Scheint nur noch ganz, ganz wenige Ausnahmen zu geben, die man fast an den Fingern abzählen kann. Also es wäre, auch wenn man auf die christliche Welt schaut, viel zu einfach, nur auf Rom zu schauen. Ich sehe Rom, den Vatikan, den Papst, eher als Bindeglied, wenn es da eine Rolle spielt, und Katalysator einer neuen Kirche, des einen. Haben wir ja in Berlin das House of One und auch im arabischen Bereich wird ein solches gebaut. Ob sie in diesem ganzen Geschehen rund um Babel eine Schlüsselrolle spielt, hängt von einer Frage von Faktoren ab, die wir im Weiteren heute noch anschauen werden. Klar ist, Hure kann nur abgefallenes Gottesvolk sein. Ich schließe definitiv jede andere Möglichkeit aus, ist biblisch meines Erachtens definitiv und vollständig unhaltbar. Hure kann ihrem Wesen nach nur abgefallenes Gottesvolk sein. Eben eine Größe, die zur Gemeinschaft mit Gott berufen war, die in dieser Gemeinschaft mit Gott stand und sich von dieser Gemeinschaft mit Gott wieder bewusst abgewandt hat und sich nun gegen Gott stellt. Ich habe den Urlaub nun nicht nur genutzt, um das von einem lieben Bruder empfohlene Buch von Karl August Auberlen zu studieren, der Prophet Daniel und die Offenbarung Johannes, ein hervorragender bibeltreuer Theologe um 1850, dem ich in sehr vielem zustimmen kann, wenn auch nicht in allem. Ich habe mich auch gefragt, schon darüber hinaus, wer ist denn in der Bibel klassischerweise die Hure? Da haben wir eine erstaunlich eindeutige Antwort. Wo und für wen, habe ich nachgeschlagen, in der Konkordanz kommen die Begriffe Hure vor? Ich habe festgestellt, Begriffe Hure, Zwerbhuren, Hurenweib, Hurerei kommen im übertragenen, also im geistlichen Sinne in der Bibel ausschließlich bezogen auf Israel vor. Ausnahmslos. Nie bezogen auf die Gemeinde. Erste Erkenntnis. Habe ich gedacht, okay, auch im Neuen Testament sieht es so aus, Verb Huren kommt im Neuen Testament überhaupt nicht vor. Ebenso wenig die Begriffe Hurerei und Hurerisch. Habe ich gedacht, Begriff Hure mit seiner Wortfamilie ist ja nicht der einzige, der diese Sache beschreibt. Guckst du mal nach, sicherheitshalber, unter dem Begriff Ehebrecher, Ehebrecherin. Und siehe da, ich kann es vorwegnehmen, genau dasselbe Ergebnis. Auch die Begriffe Ehebrechen, Ehebrecherin, Ehebrecherei, Ehebrecherisch und Ehebruch kommen im geistlichen Sinne übertragen nur, vor allem im Alten Testament vor, im Neuen an ein paar wenigen Stellen. Jesus nennt Matthäus 12, 29, Matthäus 16, 4 und Markus 8, 38 redet er vom bösen und ehebrecherischen beziehungsweise vom ehebrecherischen und sündigen Geschlecht. Aber wen hat er da im Blick? Das Volk Israel. Niemand anders. Die Gemeinde gibt es zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Er redet zu seinen israelischen, jüdischen Volksgenossen. Gestutzt habe ich kurz bei Jakobus 4, Vers 4, ist ja eigentlich ein typisch neutestamentlicher, christlicher Brief. Scheint eine Ausnahme zu sein. Er nennt einige, an die er sein Schreiben richtet, ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Haben zugleich nochmal eine biblische Definition für geistlichen Ehebruch und Hurerei, nämlich Freundschaft mit der Welt. Es ist ganz wichtig, dass wir das auch mit nach Hause nehmen. Freundschaft mit der Welt. Habe ich mich kurz stutzend gefragt, stellt das jetzt die bisherige Erkenntnis in Frage? Schreibt Jakobus nicht an Christen? Jakobus selber sagt, Kapitel 1, Vers 1, ganz exakt, an wen er seinen Brief richtet. Jakob, Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus, grüßt die 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Unabhängig davon, ob die nun schon alle gläubig, auch Christen sind oder nicht, aber es sind in jedem Fall seine israelischen Volksgenossen. Wir haben also und halten das fest, ich habe es deshalb, weil es so wichtig ist, auch als Folie für an der PowerPoint-Präsentation, Hure und Ehebrecherin ist in der Bibel immer und ausschließlich die Nachkommenschaft Abrahams, Isaaks und Jakobs. Niemals, und zwar ausnahmslos niemals, die neutestamentliche Gemeinde. Ganz wichtig. Beantwortet eigentlich die Frage, wer die Hure nur sein kann und wer die Hure nicht sein kann. Absolut in unmissverständlicher Eindeutigkeit und Klarheit. Die Hure kann also zumindest repräsentativ vor Gott nur aus Nachkommen Abrahams, Isaaks und Jakobs bestehen, aus niemandem sonst. Es gibt noch weitere Fakten, die das meines Erachtens belegen und nahelegen. Ich hatte schon kurz angedeutet, Israel ist das Eheweib. Die Gemeinde ist nicht das Eheweib. Die wird's erst am Ende der Offenbarung. Bis dahin ist sie die Braut. Ganz wichtig. Jahwe nennt sich explizit der Eheherr Israels in Jeremia 3, 14 und Jeremia 31, Vers 32. Hier haben wir ein Ehepaar. Jahwe als den Ehemann und Israel, sein auserwähltes Volk, als die Ehefrau. Und nur die Ehefrau kann Ehebrecherin werden. Der Begriff Braut, immer gut, wenn man eine Gegenprobe macht, haben wir schon mal in der Mathematik gelernt, gell? Gewissermaßen hier auch sprachlich. Der Begriff Braut kommt im Alten Testament dagegen nur im eigentlichen und nicht im geistlich übertragenen Sinne vor, außer im Hohen Lied. Der Liebe, das ist nochmal eine Ausnahme, auch der Bräutigam. Umgekehrt, im Neuen Testament kommen dann die Begriffe Braut und Bräutigam im geistlich übertragenen Sinne vor. Braut ist jetzt die neutestamentliche Gemeinde. Der Bräutigam, übrigens bekanntes Gleichnis fünf törichte und fünf kluge Jungfrauen, hat mich vor vielen Jahren schon ein Bruder darauf hingewiesen, hat gesagt, die Auslegung, dass wir die Jungfrauen auf die Gemeinde deuten, ist genau genommen falsch. Auch wenn wir geistlich keinen Fehler damit machen, die Mahnung, wachsam zu sein, gilt für beide gleich. Aber der Bräutigam Christus kommt, um seine Braut, die Gemeinde, abzuholen. Und die fünf klugen und törichten Jungfrauen sind die Israeliten, bei denen es drauf ankommt, ob sie in diesem entscheidenden Augenblick wachsam sind oder nicht. Und beim großen Hochzeitsfest dann mit dabei oder nicht. Aber eben Hochzeitsfest. Der Herr kann mit seinem Volk Israel gar kein Hochzeitsfest mehr feiern. Mit dem ist er schon lang verheiratet. Aber mit der Braut, mit der neutestamentlichen Gemeinde, mit der wird er das Hochzeitsfest feiern. Aber das kommt erst in Offenbarung 19. Das sind aber hier 17 und 18. Da, Kapitel 19, feiert der Herr Hochzeit mit seiner Braut, der christlichen Gemeinde. Auch deshalb kann Hure und Ehebrecherin die neutestamentliche christliche Gemeinde gar nicht sein, da die Ehe noch gar nicht vollzogen ist, die Hochzeit noch gar nicht gefeiert wurde. Der nächste Punkt dürfte noch eindeutiger und meines Erachtens schon in sich allein zwingend sein. Ich habe eigentlich gestaunt, warum ich da nicht schon viele Jahre früher drauf gekommen bin. Nämlich die Frage, ob die neutestamentliche Gemeinde wesensmäßig überhaupt Hure sein kann. Da geht es ums Problem, und da sehe ich auch bei den gläubigen Auslegern das gleiche Problem, dem ich auch selber viele Jahre und Jahrzehnte aufgesessen bin. Wir denken viel zu kirchlich und zu institutionell und lassen uns in unserer Exegese, in unserer Auslegung von diesem institutionell-kirchlichen Denken leiten. Auch wer immer reflexartig an Rom denkt, denkt zu institutionell, nicht geistlich. Israel hat Gott sich als Volksganzes erwählt. Unterschied zur neutestamentlichen Gemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde besteht aus keiner übergeordneten Größe, sondern aus lauter Individuen, bestenfalls Familien, die in der Gemeinschaft mit Gott leben. Aber kein Ganzes. Wenn Israel nun als Volksganzes, zumindest in seiner repräsentativen Mehrheit oder in seiner Führerschaft, die dieses Volk vor Gott vertritt, von Gott abfällt und dem Götzendienst nachgeht, dann wird es zur Hure. Weil es auch in seiner Abkehr von Gott eine genau definierte, greifbare Größe ist, eine Körperschaft. Und der Begriff Hure setzt zwingend eine Person oder eine Körperschaft voraus, die als solche zu Hure werden kann. Der neue Bund kennt in Bezug auf Christus aber nur eine einzige geistliche Körperschaft, nämlich den Leib Christi, die Gemeinschaft der Heiligen. Und es gibt keine neutestamentliche Körperschaft außerhalb des Leibes Christi. Ein Mensch gehört entweder durch seine persönliche Beziehung zu Jesus und ist Glied seines Leibes oder gehört zu Satan, zu denen, die auf der Erde wohnen, im Gegensatz zum himmlischen Geschlecht. Wer aber nicht gläubig, sondern abgefallen ist, der gehört einfach nicht mehr zur Körperschaft des Leibes Christi, der ist nichts mehr gewissermaßen geistlich. Aber eine Körperschaft, die als solche von Christus abfallen könnte, kann es wesensmäßig im neuen Bund gar nicht geben, weil sich der Leib Christi aus einzelnen Gliedern zusammensetzt und nicht eine Körperschaft, die als solche berufen wäre. Das ist der massive Unterschied vom Alten zum Neuen Testament, der auch mir Jahrzehnte nicht aufgefallen ist, weil ich auch viel zu kirchlich institutionell gedacht habe. Diese Kirchen und Institutionen sind ja keine vor Gott relevanten geistlichen Größen, das sind ja menschliche Konstrukte, die müssen für sich nicht falsch sein, die können hilfreich sein, um das, was sich Gemeinde nennt, irgendwo in der Wirklichkeit dieser Welt zu fassen, zu organisieren, zu sammeln. Aber vor Gott spielen sie als Institution keine Rolle. Da zählt der Einzelne. Wir fassen doch mal zusammen die Begriffe Hure und Ehebrecherin mit ihren ganzen Wortfamilien werden in der Bibel sowohl im Alten wie im Neuen Testament im geistlichen Sinn ausschließlich auf Israel, nie aber auf die christliche Gemeinde angewandt. Die christliche Gemeinde kann auch wesensmäßig nicht zu Hure werden, weil sie wesensmäßig nur als Leib Christi existiert. Ansonsten sind es zersplitterte, abgefallene Grüppchen und Einzelpersonen. Auch einzelne Gemeinden, wenn wir an die Sendschreiben der Offenbarung denken, sind eben nicht die Körperschaft, die das betreffen könnte. Wir halten als Ergebnis fest, Hure kann nur das abgefallene Israel sein. Damit fällt auch klärendes Licht auf eine Beobachtung vom vergangenen Sonntag. Wir hatten festgestellt, dass die Hure an den vielen Wassern sitzt. Und das wird uns dann erklärt im Vers hinten raus, dass die Hure, dass diese Völker, diese Wasser, Völker, Scharen, Nationen und Sprachen sind. Und wir hatten weiter festgestellt, anstelle der sonst üblicherweise in dieser Aufzählung genannten Stämme, haben wir hier Ochloi, die Massen, die Scharen. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Ich hatte mir noch nie die Mühe gemacht, mal mit Hilfe der Konkordanz nachzuschauen, wofür eigentlich der Begriff Stämme steht. Ich habe schon manches Mal gerätselt bei dieser Aufzählung, was sind die Stämme im Unterschied zu den Nationen und zu den Völkern. Auch überraschend eindeutiger Befund, wenn wir die Konkordanz aufschlagen, stellen wir im Alten wie im Neuen Testament fest, der Begriff Stämme wird ausschließlich auf die 12 Stämme Israels angewandt. Bezeichnet immer und ausschließlich nur die 12 Stämme Israels. Keine irgendwie Stammesgruppierungen bei den Indianern oder bei den Germanen oder bei wem auch immer, in Afrika etc. Immer nur bezogen auf die 12 Stämme Israels. Und dann können wir auch erklären, warum die jetzt bei den Wassern, an denen die Hure sitzt, fehlen. Logischerweise. Die Hure kann gar nicht an den Stämmen sitzen, da sie selbst der vor Gott repräsentative Teil eben dieser Stämme ist. Dann würde sie ja bei sich selbst sitzen, macht denn so gesehen keinen Sinn mehr. Schließt sich messerscharf auf. Und damit sind wir nun am Mysterium Babylon, die Große, die Mutter der Huren und Gräuel der Erde, angekommen. Ein lieber Bruder hat mich noch vergangene Woche darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Mysterium weit zurückgreift, schon auf die Tage des Auszugs aus Ägypten. In der Rede vor dem Hohen Rat weist Stephanus auf diese Tatsache hin, auf die Sünde des Volkes Israels mit dem goldenen Kalb, und benennt dann als Folge Apostelgeschichte 7, 42, war mir auch noch nie so aufgefallen, Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen. Gott aber wandte sich ab und gab sie dahin, dem Heer des Himmels zu dienen, als Reaktion auf diese ungeheure Sünde mit dem goldenen Kalb. Das Heer des Himmels können vordergründig die Gestirne sein, in der Regel aber meint dieser Begriff die Engelswelt, ganz allgemein, positiv wie negativ. Zum Beispiel 1. Könige 22, Vers 19, da steht, das ganze Himmelsheer zur Rechten und zur Linken des Thrones Gottes, Heere des Himmels. Engel, die zu Gott gehören, lassen sich aber nicht anbeten und dienen. Eine solche Anbetung, dem Heer des Himmels zu dienen, kann deshalb nur auf Satan und seine Engel gerichtet sein. Die nehmen Anbetung an. Und diese Anbetung wird dann als Sünde in Israel an verschiedenen Stellen genannt, etwa 2. Könige 17, 16 und 21, Vers 3. In Jeremia 7, Vers 18 backen die Israeliten, genauer gesagt die in Jerusalem, der Königin des Himmels Kuchen. Auch interessant, das war noch Jerusalem. Schon hier haben sie auch eine Königin des Himmels verehrt, die dann in der römisch-katholischen Kirche weiterlebt, als Maria und Dämon. Israel hat damit, dass es die Heere des Himmels verehrt, seine Berufung verkehrt. Denn die Heere des Himmels hat Gott gemäß 5. Mose 4, Vers 19 allen Völkern unter dem ganzen Himmel, aber eben nicht Israel zugeteilt. Das ist da der Unterschied zwischen dem Volk und den Völkern. Darin soll der Unterschied bestehen, dass das Volk Gottes eben nicht Geschöpfe oder Dämonen anbetet, Sonne, Mond, Sterne und Dämonen, sondern den einen wahren Gott und ihm allein vertraut. Aber gerade diese Berufung hat Israel von Anfang an verraten und mit Füßen getreten. Also wir sehen, wie das Mysterium der Hure Babylon ganz weit zurückreicht, schon spätestens bis auf den Auszug aus Ägypten, die Sünde mit dem goldenen Kalb. Da hat Gott sie schon dahingegeben. Mose kann mit seinem Eintreten für das Volk das Ruder zwar noch mal ein bisschen rumreißen, dass Gott das Volk nicht ganz verwirft, aber dieser Fluch liegt seitdem über diesem Volk, muss man festhalten. Die Größe der Gnade Gottes ist nun aber, dass es bei diesem Fluch nicht alleine belässt, dass er sein Volk deshalb nicht endgültig und ganz verwirft. Er hat es immer wieder sehr hart und sehr brutal bestraft. Das Brutalste steht auch noch aus nach der Bibel. Nicht nur durch die babylonische Gefangenschaft und die Zerstreuung unter die Nationen durch die Römer. Er hat seine Zweige ausgerissen, sagt der Apostel Paulus, auf den Boden geworfen, dort werden sie zertreten. Der rote Faden dieser Gerichte Gottes über sein Volk ist aber, dass er auch in den furchtbarsten Gerichten einen Rest übrig lässt. Da sind in der Offenbarung dann mindestens die 144.000 Versiegelten. Diesem Rest, ein kleines Häuflein, steht aber eine breite Masse gegenüber, die nicht im Vertrauen, nicht im Gehorsam Abrahams, Isaaks und Jakobs leben. Deshalb wohl leibliche, aber nicht geistliche Kinder Abrahams sind, weil sie Wege der Gottlosigkeit und der Empörung gegen Gott gehen. Und diesen sagt Jesus, was wir als Lesung gehört haben, Johannes 8, euer Vater ist der Teufel. Wichtig, das sagt er nicht pauschal über ganz Israel. Das sagt er ausdrücklich über die, die nicht auf sein Wort hören. Wir haben auch als Christen keinen Grund, uns deshalb über das Volk Israel zu erheben. Auch in der sogenannten Christenheit sind leider längst die in der Überzahl, deren Vater der Teufel ist, weil sie nicht Christus nachfolgen und nicht seinem Wort gehorchen. Die mögen mit noch so viel Bischofskreuzen behangen sein, das ändert dann an der Tatsache nichts. Es geht hier also nicht um ein pauschales Urteil über Israel, sondern um ein sehr differenziertes Wahrnehmen dessen, was Hure Babylon ist. Wir haben von Anfang an in Israel einen leider meist kleinen Teil gehabt, der sich treu zu Gott gehalten hat, daneben aber einen meist größeren, der sich gegen Gott empört und die Dämonen angebetet hat. Die Zahlgewichtung sehen wir allein beim Auszug. Wie viele von denen, die aus Ägypten ausgezogen sind, haben dem Herrn vertraut und sind in Kanaan angekommen? Wir wissen, das waren der Josua und der Kaleb mit ihren Familien. Aber das waren, glaube ich, die beiden einzigen in persona, wenn wir mal von Nachkommen absehen, in persona, die aus Ägypten ausgezogen und in Kanaan angekommen sind, von vielen Hunderttausend. Da sehen wir die Relation von denen, die dem Herrn treu vertraut haben und gehorcht, und dem Rest. Der größere Teil leider, der sich gegen Gott empört, die Dämonen angebetet hat, da hat dann auch die babylonische Gefangenschaft nochmal eine Rolle gespielt. Babylonische Talmud, später die Kabbalah, sind in diesem satanischen Teil einzuordnen, in dieser Linie, die dann auch die Tradition der Hure Babel bis zum heutigen Tag fortsetzt. In den 144.000, die sich laut Offenbarung mit Weibern nicht befleckt haben und Jungfrauen geblieben sind, nämlich rein geblieben, das durfte das meinen, geistlich rein, durfte dieser reine und bewahrte Rest Israels zu dem zur Hure gewordenen Teil Israels gegenübergestellt sein, ebenso im Weib Offenbarung 12, hatten wir damals angeschaut. Jetzt sagt die Bibel, diese Hure Babylon ist ein Geheimnis. Ein Mysterium. Und es ist auch so, wenn wir auf das schauen, was heute als Rest von diesen 12 Stämmen Israels übrig geblieben ist, greifbar, konkret benennbar, dann passt die Beschreibung der Hure Babylon darauf schwerlich. Es sind ein paar Millionen, ich glaube 14,9 derzeit bekanntermaßen. Und deshalb schauen seit langem auch die meisten reflexartig auf Rom oder die Christenheit. Vor allem Rom, um da noch mal kurz stehen zu bleiben, ist vordergründig in der Tat eine Größe, auf die die Beschreibung du Hure Babylon zunächst mal wesentlich besser passen könnte. Ihre Bischöfe und Prälaten kleiden sich in Purpur und Scharlach. Brüder und Geschwister weisen immer wieder auf diese Tatsache hin. Sie haben einen unermesslichen Reichtum, den die römisch-katholische Kirche über fast 2000 Jahre zusammengerafft hat und sind, wie die Offenbarung sagt, übergoldet mit Gold und Edelsteinen und Perlen. Und bei der Vorbereitung musste ich denken, den goldenen Becher in ihrer Hand könnte man auch leicht nicht nur auf den Massenmord, den sie über die Jahrhunderte an gläubigen Christen begangen hat, deuten, sondern auch auf den von ihr missbrauchten Abendmahlskelch, in dem ihr abgötterischer Anspruch, sich selbst als Ursakrament und Mittlerin des Heils an die Stelle Jesu zu setzen, symbolisch zum Ausdruck kommt, ähnlich wie auch in der Monstranz. So gesehen, oberflächlich gedacht, ich sage es bewusst so, läge die römisch-katholische Kirche als Hure tatsächlich sehr nahe. Aber wie gesagt, wir müssen tiefer sehen. Geheimnis. Wir haben uns ja schon verschiedentlich mit den 12 verlorenen Stämmen Israels befasst. Und der Wahrscheinlichkeit, dass ein nicht geringer Teil der weißen westlichen Welt, und wo die sich dann auch vom Westen aus überall hin verbreitet hat, weltweit, und Einfluss gewonnen hat, auf diese 12 verlorenen Stämme zurückgehen könnte, dürfte. Insbesondere auch die westlichen Herrscherhäuser. Und nicht nur sie, sondern auch ein nicht geringer Teil der westlichen Finanz- und Wirtschaftseliten. Mehr muss ich dazu gar nicht unbedingt sagen. Den Rest kann sich der halbwegs informierte Mensch dann an den Fingern einer Hand zusammenzählen. Es wäre nun allerdings völlig falsch, nur in der Hure Babylon das Böse zu sehen. Ich habe schon auf das Böse auch in der Christenheit in unseren eigenen Reihen hingewiesen. Und wir haben ja auch noch das Tier, das wir, so Gott will, und wir leben nächsten Sonntag genauer anschauen werden, das ja nicht nur die Person des Antichristen repräsentiert, sondern die 7 bis 8 Königreiche, die aufeinander folgen, die 10 Könige, die mit ihm für eine Stunde Herrschaft empfangen und die Könige der Erde, die alle auch dem Bösen dienen. Die Hure sitzt ja nicht deshalb auf dem Tier, weil sie allein böse wäre und das Böse, Satanische repräsentiert, sondern weil sich gleich und gleich gerne gesellt. Und dieses Tier mit all den irdischen Mächten, die es repräsentiert, eben genauso satanisch böse ist durch und durch. Also wir haben, werden wir nächsten Sonntag näher anschauen, mindestens 5 verschiedene Mächte und Gruppen des satanisch Bösen neben der Hure, den Antichristen, die aufeinanderfolgenden Reiche, die gleichzeitigen Könige und die davon zu unterscheidenden Könige der Erde. Und weit darüber hinaus gilt ganz allgemein, das Menschenherz ist böse von Jugend auf. Das gilt nun für einen jeden Menschen auf dieser Erde. 1. Mose 8, 21. Es kann also nicht einmal im Ansatz darum gehen zu sagen, alles Böse dieser Welt konzentriert sich in der Hure Babel. Allerdings, wenn wir verstanden haben, wer sie ist, dann haben wir auch einen Schlüssel, um den unvorstellbaren Reichtum und die unvorstellbare Macht dieser Größen zu begreifen. Ein winziger Bruchteil, ich sage ganz bewusst nur ein winziger Bruchteil dieser Macht, repräsentiert sich dann ja auch in den großen Finanzgesellschaften, BlackRock, Vanguard etc. Und selbst die weltlichen Medien wie ZDF, Handelsblatt, Die Welt und so weiter schreiben ganz aktuell auch in den letzten 1, 2, 3 Jahren von dieser immensen Weltmacht, die von diesen Organisationen ausgeht. Meine persönliche Einschätzung ist, BlackRock, Vanguard und Co. verwalten nur die Portokassen dieser wirklich Mächtigen und Reichen, mehr nicht. Aber das Böse konzentriert sich nicht nur, aber in besonderer Weise in der Hure Babel. Es ist aber auch in der Welt allgegenwärtig. Denn Satan ist nicht speziell der Gott und Fürst der Hure, sondern der Gott und Fürst dieser Welt insgesamt. Sonst ließen sich auch in den letzten Jahren nicht so viele mit dem Bösen ein und würden daran mitmachen, in unvorstellbarer Verblendung. Das Besondere an der Hure Babylon ist, dass sie in ganz besonderer und einmaliger Weise berufen ist, aus der Herrschaft Satans herauszutreten und in vorbildlicher Weise Gott zu dienen. Und der geistliche Grundsatz ist eben, den formuliert die Bibel ganz eindeutig, wem viel gegeben ist, von dem wird umso mehr gefordert. Das ist das Verhängnis. Dem Volk Israel ist eben Besonderes anvertraut seit 4000 Jahren. Und deshalb wird auch von ihm umso mehr gefordert. Und das Gericht, soweit sie das nicht tut, als Ehefrau Gottes, sondern auf die Seite, als Hure auf die Seite Satans tritt, liegt eben eine viel schwerere Schuld. Und dann trifft sie auch ein viel größeres Maß an Gericht Gottes. Ich denke, wir haben damit im Grundsatz das Geheimnis gelöst, wer denn die Hure Babylon konkret ist. Wir können auch ihren unvorstellbaren Reichtum und die daraus ebenso unvorstellbare weltweite Macht einordnen. Denn Geld regiert die Welt. Wir wissen aber auch, dass derselbe Geist des Bösen von uns, jeden von uns heimsuchen und beherrschen will. Und wir leben in den vergangenen Jahren bis in die Gegenwart hinein auf welch ungeheuer subtile, bedrängende, schleichende Weise dieses Böse versucht, von allen Seiten in uns hinein zu sickern, uns zu manipulieren, uns auf seine Seite zu ziehen. Nur im Vertrauen auf den lebendigen Gott, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus, werden wir diesen Angriff des Bösen auf Dauer widerstehen und abwehren können. Aber im Vertrauen auf ihn, in der Gemeinschaft mit ihm, werden wir es. Da dürfen wir gewiss sein. Er wird uns bewahren. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, treuer Gott und Vater, es fällt uns schwer, wenn wir dein Wort lesen, wenn wir die Entwicklungen in dieser Welt anschauen, diese ungeheuren Dimensionen des Bösen, das uns da begegnet, das du in deinem Wort vorhergesagt hast und das in den letzten Jahren zunehmend sichtbar und greifbar um uns herum Gestalt gewinnt, ist trotzdem in seinen ganzen Dimensionen zu fassen, wahrhaben zu können, weil wir es einfach gar nicht wahrhaben wollen, weil sich das ganze Denken eines halbwegs anständigen Menschen dagegen sträubt und innerlich mit Händen und Füßen wehrt, es für möglich zu halten, als es so unvorstellbar Böses tatsächlich gibt. Aber du sagst es uns und du öffnest uns durch deinen Geist die Augen, dass wir uns die Welt nicht schöner reden müssen, als sie eben tatsächlich ist, sondern dass wir dieses Böse in seiner ganzen unvorstellbaren Macht und Ausweitung, wie es im Grunde den ganzen Planeten heimgesucht hat, und sich unterwirft und weitgehend schon unterworfen hat, erkennen. Aber nicht so, dass wir uns darüber stellen, als wären wir etwas Besseres. Wir wissen, dass auch wir allein durch dich und durch deine Gnade und die Gemeinschaft mit dir in diesem Bösen und vor diesem Bösen, durch dieses Böse hindurch bewahrt bleiben können. Und dass wir auch in deiner Gnade leben dürfen, da wo dieses unfassbar Böse auch immer wieder auf uns eindringt. Und wir haben ja schon öfters festgestellt, ganz unbeschadet, ganz ohne Schuld kommt da auch von uns keiner mit durch, weil dieses Böse so subtil, so allgegenwärtig, so schleichend in alles hineinsickert, was auf dieser Welt ist. Da dürfen wir immer wieder uns auch von dir vergeben lassen. Dass wir uns aber auch von ganzem Herzen wirklich gegen das Böse stellen, uns von ihm abwenden, es zu meiden suchen, ihm keinen Raum geben in unserem eigenen Leben, sondern unsere Augen auf dich, den einen wahren, lebendigen Gott, richten und dich bitten, Herr, erbarme dich, sei du mit uns, wie du es versprochen hast, mit uns ganz persönlich, mit unseren Familien. Umgib du uns von allen Seiten als Schutz und Schild und feurige Mauer. Wir bitten dich für unser Volk und Vaterland, Herr, dass du auch hier dem Bösen doch noch einmal, soweit es deinem heiligen Willen nach möglich ist, entgegentrittst, die Pläne des Bösen zunichte werden lässt. Doch viele Menschen doch aufwachen lässt durch deinen heiligen Geist, dass sie diese Realität des Bösen erkennen, sich die Dinge nicht schönreden und verharmlosen. Es wird nicht einfach so irgendwann wieder besser werden, weil das Gute im Menschen siegt oder die Schlafschafe aufwachen werden. Nein, das werden sie ohne dein Eingreifen nicht. Und wir bitten dich auch, Herr, wenn es in einen heißen Herbst hineingeht und immer mehr Menschen ihre Rechnungen nicht werden bezahlen können, dass die Menschen vernünftig, ruhig und besonnen bleiben, sich nicht von den Mächtigen und Unrechtherrschenden aufwiegeln lassen, unbesonnen zu handeln, Gewalt auszuüben und damit den Unrechtherrschenden erst Anlass geben, gegen sie loszuschlagen, sondern dass wir unser Schicksal und das unseres Volkes in deine Hände legen. Du allein kannst die Not wenden und wir wollen dich bitten, soweit das möglich ist, das auch zu tun. Und dass du uns durchträgst und erhältst in der Gemeinschaft mit dir bis zum Tag der Wiederkunft und der Entrückung. Und dass doch noch viele auch umkehren zu dir und dann mit dabei sind. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.